Hier spricht Ihr stellvertretender Ministerpräsident Hubert. Meine Tanja hat als Ringsburger Landrätin all ihre Bürgermeister gern. Aber zwei mag's ganz besonders. Matthias Bär und Sebastian Koch. Drum freuen wir uns gescheit über den Podcast von denen. Lerche und Bär, zwei Bürgermeister und jede Menge Geschichten. Mit Geschichten aus den Rathäusern. Abonnieren Sie noch heute den Podcast Lerche und Bär. Los geht's mit Sebastian Koch und Matthias Bär.
Herzlich willkommen zu Folge 5 von Lerche und Bär. Mir sitzt wieder gegenüber und wir sind im Rathaus in Wenzenbach. Mein Kollege Sebastian Koch. Und wir freuen uns, dass Sie wieder reinhören bei unserer neuesten Folge von Lerche und Bär.
Hallo.
Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt gehabt, dass wir heute über ein sehr ernstes Thema sprechen, Bürgermeister in Krisensituationen sein und dass wir uns ein bisschen mal einen Einblick geben, wie es uns selber geht, wenn es wirklich mal die Hütte abbrennt, wie man so schön sagt. Und wir haben ja da einen ganz aktuellen Fall jetzt gerade bei dir in Wenzenbach. Ich glaube, es ist mittlerweile keinem entgangen. Es war die Bildzeitung, glaube ich, da. Es war RTL da. Es war das Bayerische Fernsehen dabei, quer, die Süddeutsche. Aber es ist natürlich ein Fall, der sehr, sehr schwerwiegend ist. Bei dir kam es zur Situation, dass ein Nahwärmenetz abgedreht worden ist. Das ist jetzt mal die Kurzform, die bei mir aufgeschnappt worden ist. Aber vielleicht, Sebastian, erklärst du uns mal zunächst mal den Hintergrund. Was ist da überhaupt passiert und was war da los dann?
Ja, also da kann ich jetzt weit in die Vergangenheit zurückgehen, aber ich will natürlich jetzt nicht 2 Stunden Podcast verursachen. Vielleicht so viel, 2012, 2013 kam ein Wenzenbacher auf den Gemeinderat zu und meinte, er möchte gern ein großes Baugebiet machen. Und ja, meine Gemeinderäte von damals, ich gehörte da noch gar nicht dem Gemeinderat an, die meinten, kann man machen, aber dann bitte mit nachhaltigem Energiekonzept. Und dieses nachhaltige Energiekonzept wurde uns auch vorgelegt. Der Bauinvestor hat sich insbesondere die OTH zur Unterstützung geholt und die haben ihm was Schönes konzipiert. Es wurde dann 2013 gleich die EVW gegründet, die EVW Nahstromwerk 1 gegründet. Und als ich Bürgermeister 2014 wurde, konnte mir der Bauentwickler bereits ein Konzept vorstellen, das wirklich vielversprechend war. Ich fand das ganz nice, meine Gemeinderäte auch, und so sind wir dann dazu übergegangen, die Bauleitplanung abzuschließen, und wir waren uns mit dem Bauinvestor einig, dass im Baugebiet ein Wärmewerk entstehen soll und eine entsprechende Wärmeleitung. Mhm. So, der Bauinvestor hat 2015/16 das Gebiet realisiert. Und wenn man ein Grundstück von ihm kaufen wollte, musste man sich verpflichten, 10 Jahre einen Nahwärmeliefervertrag einzugehen. Das haben die ganzen Grundstückseigentümer gemacht. Also jeder, der dann wirklich auch so ein Grundstück sich gekauft hat, bekam einen Vertrag zur Nahwärmelieferung und der wurde dann halt in aller Regel ohne größere Änderungswünsche unterzeichnet. Und ja, auf einmal gingen die Probleme los. Erst gab es Probleme mit dem Stromnetz. Da haben sich dann immer mal wieder Leute bei mir gemeldet und gesagt, ey, das Stromnetz, das ist nicht sicher.
Also Verständnis, da waren quasi Strom und Wärme, kam alles durch diesen Zentralversorger dann. Also
Genau. Also es ist ein großes PHKW oder also ein Energiewerk, die Nahstromwerk 1 GmbH, hat also im Baugebiet ein großes Werk hingezimmert. Und die Idee war, dass man Strom, Internet und Wärme liefert. Und in dem Werk befinden sich 3 PHKWs, die mit Gas betrieben werden, ein 40.000 Liter Speicher, also riesengroß konzipiert. Und es gab dann am Anfang vor allem Probleme mit dem Stromnetz. Ich kann da selber nicht genau mir erklären, wie es zu diesen Problemen kam. Scheint so zu sein, dass halt immer mal wieder dann auch Baufirmen sehr, sehr viel Strom gezogen haben und das ergab Schwankungen im Netz. Und Naja gut, in jedem Falle hat sich die EVW irgendwann die REWAG dazugeholt. Das war 2017. Die haben dann den Stromnetzbetrieb zunächst einmal übernommen für ein paar Monate. Dann ist es wieder geplatzt. Man ging im Bösen auseinander. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, weil ich von dieser üblen Entwicklung gehört habe, 2-3 Tage, bevor ich auf Flitterwochen gefahren bin.
Oh, hey. Und Bürgermeister in Krisensituationen.
Die Bürgerinnen und Bürger, die da betroffen waren, die erfuhren eigentlich so unmittelbar vor der Abreise in die Flitterwochen von der Situation. Und das war schon die erste Ehekrise. Wir waren in Amerika, meine Frau und ich, und jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie Internet hatte, sofort alle E-Mails gecheckt, erstmal 2 Stunden E-Mails beantwortet. Ich weiß noch, wir saßen im Starbucks auf den Bahamas 3 Stunden lang und meine Frau wollte unbedingt zum Strand. Also war wirklich ziemlich hardcore. Das hat dann 2018 glücklicherweise das Bayernwerk das Stromnetz übernommen. Die Bundesnetzagentur hat auch sehr kritisch nachgefragt, ob die EVW denn überhaupt ein Netz der allgemeinen Versorgung betreiben kann. Die EVW sagt, man musste das Netz vor allem verkaufen, weil es da schon Liquiditätsengpässe gab, weil die bösen Kunden nicht immer bezahlt haben. Ich glaube, dass es schon auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man als EVW eher von einer Kundenanlage ausging, aber das Netz war einfach viel zu groß, als dass man es als Kundenanlage werten hätte können. So zumindest mein Kenntnisstand, wobei ich jetzt da wirklich auch kein Experte bin. Ich höre halt nur mal sehr, sehr viel. Und naja gut, auf jeden Fall ist ab dem Zeitpunkt die EVW vor allem als Wärmelieferantin nur noch in Erscheinung getreten und da gab es ebenso ganz viel Konfliktpotenzial, weil halt Rechnungen an die Kunden gingen, die die Kunden nicht nachvollziehen konnten. Es hieß da am Anfang, das sei also eine ganz super günstige Lösung, sich ans Wärmenetz anzuschließen. Und bei mir waren in den letzten Jahren schon viele Leute vom Reuter Berg, die mir Rechnungen gezeigt haben über 10, 15, 20, 25.000 Euro. Und es ist also tatsächlich so, es ist jetzt auch in der Zeitung immer wieder gestanden, es seien Forderungen offen von 1,6 Millionen Euro.
Die Zahl habe ich halt ein paar Mal abgeschnappt, ja.
Ich habe halt nicht den großen Einblick. Ich habe das auch vermieden, als Bürgermeister mich da richtig reinzufuchsen, zu Gerichtsverhandlungen zu gehen, mir die Verträge zeigen zu lassen, weil eigentlich geht mich das nichts an. Das ist Privatwirtschaft, das ist privatrechtlicher Natur. Und wenn sich das Landgerichts OLG teilweise der Bundesgerichtshof schon mit was beschäftigt, dann wer bin ich als kleiner Bamperl-Bürgermeister von Wenzenbach, dass er dann da jetzt auch noch mit rumwurschtelt? Also nein, da habe ich mich weitestgehend rausgehalten, aber ich kann nur berichten, dass manche Bürgerinnen und Bürger schon 30.000, 40.000 an die EVW gezahlt haben wollen und jetzt nochmal Rechnungen bekamen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab also jetzt die letzten Jahre in vielerlei Hinsicht Konflikte zwischen den Kunden und der EVW, auch hin und wieder zwischen der Gemeinde und der EVW, unter anderem was den Anschluss unserer Schule an deren Werk betrifft. Es war für uns prinzipiell schon auch mal eine Option, aber wenn du natürlich mitbekommst, dass es da dauernd Streit gibt, wenn du auch irgendwie so manche Geschäftsgebaren verfolgst, dann ist es auch irgendwo nachvollziehbar, dass man sich da als Gemeinde ein bisschen zurückhält und eher vorsichtig agiert, sich beispielsweise dann halt auch rechtsanwaltlich beraten lässt, ob dieser oder jene Vertragsentwurf, der dir da vorgelegt wird, sinnvoll ist. Und naja gut, bevor ich jetzt ausschweife, das sagen mir schon immer meine Gemeinderäte, bei dem Thema bin ich irgendwie komplett am Wilddrehen und quatsch viel zu viel, also bremse mich ruhig ein. Aber ich komme jetzt schon zum Spannenden, nämlich der Eskalation. Die EVW scheint im Dezember letzten Jahres vom OLG ein Urteil erstritten zu haben, das für sie sehr positiv ist. Da geht es um Heizlastberechnungen und anhand dieses Urteils hätte man jetzt gedacht, dass man wohl sehr wohl im Recht ist, was viele Rechnungen betrifft. Und so war man offensichtlich auch hoffnungsfroh, dass jetzt die Kunden bereit sind, diese hohen Beträge noch zu bezahlen oder in jedem Falle hätte man sich als EVW jetzt erwartet, dass man da sehr erfolgreich im Jahr 2024 durchkommt mit den Forderungen. Gleichsam hat man als IVW aber auch feststellen müssen, dass der Wenzenbacher Gemeinderat zu der Erkenntnis gelangt ist, wenn wir jetzt unseren Schulcampus bauen, dann planen wir erstmal nicht mit EVW, sondern wir schauen, dass wir eine autarke Lösung hinbekommen, auch weil da die Förderkulisse besser ist. Also sich heutzutage noch an gasbetriebene PHKWs ranzuhängen, ist erstmal nicht die klügste Idee, auch wenn man vielleicht Biogas einkaufen könnte, was sauteuer ist. So, und dann haben wir also kurz vor Weihnachten schon die Info bekommen, wenn die Gemeinde jetzt nicht pariert mit diesem Schulanschluss und wenn die Kunden nicht endlich einlenken, dann könnte es sein, dass man das Wärmewerk abstellen muss.
Also es waren schon dunkle Wolken am Horizont.
Genau, das war kurz vor Weihnachten, da stand dann auch mal im Raum, dass das vielleicht schon Anfang Januar sein könnte. Mhm. War ich bereits sehr nervös. Dann gab es eine Veranstaltung für Kunden, allerdings nur für die redlichen. Da hat die EVW nach eigenen Ermessen sich wohl noch so um die 10 rausgepickt, mit denen man sich getroffen hat. Und denen wurde dann auch schon erklärt, es könnte dazu kommen. Die sind dann irgendwann bei mir aufgeschlagen und meinten, Ende Januar ist es soweit. Und ab dem Zeitpunkt war ich wirklich nervös. Davor hielt ich das eher für einen Bluff, dass man uns also sozusagen die Pistole auf die Brust setzt, was unseren Schulplan
betrifft. Ihr müsst jetzt, genau.
Aber ab dem Zeitpunkt war ich schon sehr, sehr angespannt und kann sagen, ich meine, das ist bei uns die Zeit, wo der Haushalt erstellt wird. Die Kosten von unserer Schule hätten nochmal gedrückt werden sollen, was uns nicht wirklich gelungen ist. Aber man hat sich damit eigentlich sehr umfassend beschäftigt im Januar und plötzlich hast du ein anderes Thema, für das du eigentlich gar nicht zuständig bist, weil Wärmeversorgung eben nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört, sondern das ist privatwirtschaftlich zu regeln. Und ja, trotzdem kannst du dich da nicht rausnehmen. Und Ende Januar scheinen dann Rechnungen rausgegangen zu sein an ganz viele Kunden. Das waren dann nochmal teilweise 10.000, 15.000 Euro mit Zahlungsziel 7 Tage. Die wenigsten haben es bezahlt.
Oder bezahlen können wahrscheinlich.
Oder bezahlen.
Wir haben alle Neubauten am Ticker.
Ja. Und naja, dann hat man also als Kunde Kündigungen bekommen, fristlose Kündigungen, so um Fasching herum. Die allermeisten, die teilweise schon versucht haben, aus den Verträgen rauszukommen, und das hat die EVW ja bisher mit aller Kraft bekämpft, haben dann auf einmal eine Kündigung erhalten. Und wieder ein paar Tage später kam die Ankündigung, wir werden jetzt das Werk runterfahren müssen. Und am Folgetag war es dann auch schon soweit. Und wir haben jetzt halt also seit Wochen keine Wärme mehr am Werk. Wobei ich jetzt hoffe, dass sich langsam eine Lösung anbahnt. Denn mittlerweile ist die EVW in Insolvenz, hat zumindest Insolvenzantrag gestellt. Ich glaube, es war der 8. März, als dieser Antrag gestellt wurde. Und jetzt hat ein Insolvenzverwalter übernommen. Und der ist natürlich schon darum bemüht, dass jetzt wieder Wärme ins Gebiet kommt. Weil klar ist auch, mit jedem Tag, wo wir keine Wärme im Gebiet haben, sagen die Leute, leb wohl, was das Wärmenetz betrifft. Und der Insolvenzverwalter kriegt jetzt dieses Wärmewerk natürlich auch nur dann an den Mann, an die Frau gebracht, wenn möglichst viele dabei bleiben. Und das ist gerade ein Riesenproblem.
Weil man auch wahrscheinlich keinen Überblick hat. Ja.
Viele haben einfach Vertrauen in dieses Konzept verloren. Und wenn wir da jetzt nicht sehr bald eine gute Lösung präsentieren können, dann weiß ich nicht, ob dieses Netz zu retten ist. Und gerade deshalb ist es jetzt gerade schon echt eine Ausnahmesituation. Eine Ausnahmesituation, weil natürlich die EVW in den letzten Wochen und Monaten richtig Vollgas gab. Mhm. Die kündigen ja nicht einfach, sondern die schicken dir ein Kündigungsschreiben raus, wo sie nochmal auf mehreren Seiten erklären, wie doof alle sind. Natürlich kriegt da auch immer die Gemeinde ihr Fett ab. Es sind Rundmails rausgegangen, in dem der Wenzenbacher Lokalpolitik vorgeworfen wurde, diese sei von Neid und Gier zerfressen.
Ach, hey.
Und welche Strategien alle bösartigerweise der Bürgermeister verfolgt. Das geht zum einen natürlich an die Substanz, aber was mir eigentlich noch viel mehr an die Substanz geht, ist halt wirklich die Situation der Leute. Puh. Und zu mir kommen also immer wieder nahezu täglich Betroffene mit Tränen in den Augen, mit kranken Kindern und erklären mir, also wenn es keine Lösung gibt, dann sind sie am Ende, weil sie jetzt eben keine finanziellen Reserven haben.
Ich wollte jetzt da mal einsteigen, genau. Also diese persönlichen Schicksale, ich glaube, die sind natürlich die, wo man als Bürgermeister am meisten zu spüren bekommt. Vielleicht springen wir mal zu dem Tag, als das Netz dann abgeschaltet worden ist. Da wird mir jetzt zunächst mal, und dann kommen wir zu den Schicksalen, die auf dich eingebrasselt sind, auch mal deine Gefühlswelt interessieren. Also du hast irgendwie auf irgendeinem, wo warst du da gerade, als du davon erfahren hast, dass soweit ist?
Ja, ich musste in die Höhle des Löwen, Gemeinderat Bernhardswald, die haben mich einbestellt, damit ich mal die Kostenexplosion bei unserem Schulbau erörtere.
Mhm.
Und die haben sich unsere Pläne angesehen.
War auch kein einfacher Termin bestimmt. Also warst unter Strom und
Genau. Also das war am Mittwochabend. Da habe ich eben gehört. Also ich habe erstmal vorgestellt unsere Pläne, die für gut befunden wurden von den Bernhardswaldern. Es war so ein kurzes Hoch. Danach gab es trotzdem einen einstimmigen Beschluss, dass man,
dass sie da Koch jetzt gehen darf und kein Geld kriegt.
Dass das Ganze jetzt auch noch was kostet, das fanden sie dann nicht so gut. Da können wir auch mal drüber reden. Also es ist für mich auch irgendwo nachvollziehbar, dass man halt bei solchen Preisen als Nachbargemeinde erstmal kritisch drauf
schaut. Alles gut.
Aber klar, das war für uns kein leichter Termin. Ich war da mit meiner Projektsteuerin und meinem zweiten Bürgermeister und dann bin ich heimgefahren von der Sitzung und habe dann schon gesehen, mein WhatsApp ist voll an neuer Nachrichten und dann habe ich da mal drauf geguckt und dann bin ich war da schon komplett durch nach so einer Sitzung.
Ja, da bist du am Ende, ja.
Aber ja, dann bin ich sofort wieder ins Rathaus und ich habe an dem Tag noch bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts mit Betroffenen telefoniert. Das war der Abend, als der Investor jedem diese Vorankündigung der Wärmeeinstellung in den Briefkasten geworfen hat. Und ich fand das schon krass, weil das ist offenbar nicht postalisch zugegangen, sondern der ist da dann in den Abendstunden persönlich durchs Gebiet und hat diese Vorankündigungen in die Briefkästen geworfen. Und das hat sich halt wie so ein Lauffeuer am Berg verbreitet, logischerweise. Und dann haben mich da ewig viele Leute angerufen und waren da schon fix und alle. Und am nächsten Tag war es dann am Nachmittag tatsächlich soweit. Auf einmal kam keine Wärme mehr und das Internet war auch noch tot.
Mhm.
Weiß man bis heute nicht, ob das ein Kollateralschaden war, dass man also im Zuge des Wärmewerkabstellens auch das Internet abgestellt hat oder ob da irgendwie was rumgerissen wurde. Das wissen wir nicht genau.
Ja.
Auf jeden Fall war das Internet tot und das wurde davor auch gar nicht angekündigt, dass das Internet auch noch weg sein wird. Das hat mich dann auch vor ein großes Problem gestellt, denn unsere Schule hängt wohl auch an diesem Netz mit dran über die ERCOM. Die hat das ganze Internet mittlerweile die Glasfaserleitung gepachtet und tritt da als Provider auf. Und das war schon wirklich hart. Also auch am Donnerstag den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und da kamen dann auch die Ersten, die sich bisher gar nicht mit der Situation beschäftigt haben. Man muss ja wissen, also die jetzt schon vom Anwalt beraten werden, die wissen, dass die Gemeinde machtlos ist. Und ich hatte in den letzten Wochen und Monaten auch schon immer mal wieder mit Anwälten zu tun. Und also ich hatte jetzt durchaus den Eindruck, dass die Anwälte auch drum bemüht waren, irgendwie die Betroffenen da abzuholen, was die rechtliche Lage ist.
Also sortieren die
das hat hier. Das hat gepasst. Aber also die sich halt bisher nicht größer damit beschäftigt haben, die waren dann fuchsteufelswild und als um 16 Uhr das keine Wärme mehr da war, sind die gleich rüber ins Rathaus gekommen. Und ich weiß noch, da hat dann eine drauf losgepoltert, sie geht erst wieder aus dem Rathaus raus, wenn das Werk wieder hochgefahren wird. Eine andere hat mir dann irgendwie erklärt, ich soll ja aufhören mit meinem Loser-Mindset. Ich erzähle die ganze Zeit nur, was ich nicht kann. Ich soll endlich mal beweisen, was ich kann und so weiter. Und Mai, also das ist die eine Situation. Es gibt schon so Leute, die halt einfach der Meinung sind, sie haben vor 10 Jahren oder meinetwegen auch erst vor 3 Jahren diese Verträge unterschrieben. Es gibt jetzt einen Konflikt auf privatwirtschaftlicher, privatrechtlicher Ebene. Und wenn sich der bilateral nicht lösen lässt, dann muss doch die Politik helfen können. Und weil ich halt als Bürgermeister derjenige bin, der greifbar ist, dann schlagen die bei dir auf. Und das teilweise auch richtig emotional. Es gibt aber natürlich.
Was erstmal auch verständlich ist, man versteht die ja. Die haben
freilich,
eine kalte
freilich.
Bude, können nicht duschen. Ich glaube, dass da die Emotionen natürlich hochkochen. Und ich glaube auch, dass man sich dann verdammt schwer tut, die Menschen mit Sachargumenten zu kommen. Also ich weiß nicht, wie es da gegangen ist, aber natürlich kann man das noch 5-mal erklären, aber ich glaube auch, dass bei den Menschen diese Botschaft dann in dem Moment nicht ankommt. Die hören von dir, ich kann nicht eingreifen, ich darf nicht eingreifen. Es geht in kein, egal wie man es dreht und wendet, aber natürlich ist denen sein Problem in dem Moment nicht gelöst, weil er hat eine kalte Wohnung, ja.
Also ich sage dann immer, ich bin nicht Bruce Allmächtig. Also ich werde es nicht mit Fingerschnips lösen können und ich kann auch nicht selber rüberfahren mit dem Bolzenschneider das Tor öffnen und dann wieder irgendwas hochfahren. Das geht halt leider nicht. Aber ich verstehe selbstverständlich, dass die Leute auch irgendwie mental am Ende sind. Das macht dich ja mürbe, wenn du schon über Wochen irgendwie unter dieser Kulisse leidest, dass da das Werk runtergefahren wird. Es macht dich natürlich auch mürbe, wenn du frisch gebaut hast und dann gehen die Rechtsstreitigkeiten los. Und dass da irgendwo auch immer der Bürgermeister ein Player ist, den man am Horizont sieht, das leuchtet mir völlig ein. Ich kann nur sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und Kraft reingerichtet. Meine Gemeinderatskollegen sagen jetzt auch schon die ganze Zeit, hey, Koch, jetzt lass mal gut sein. Jetzt geh mal wieder 3 Schritte zurück. Wenn du dich da so sehr einbringst, wenn du dauernd mit den Leuten sprichst, wenn du auch dauernd versuchst, öffentlich die Dinge zu erklären, dann kommen die Leute erst recht drauf, dass du zuständig bist, weil warum machst du es denn sonst? Und das ist
irgendwie. Aber da kennt man halt den Kämpfer in dir, der sich trotzdem versucht, eine Lösung zu finden, obwohl du eigentlich nicht zuständig wärst dann, ja.
Genau. Also ich weiß nicht, ob du auf Facebook oder Insta mein Erklärvideo gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Also ich habe wirklich jetzt versucht, die Dinge mal zu sortieren und das aber ist aber für dich.
Aber muss auch zugeben, das Video, ich habe es mir angesehen, ich habe es nur sogar 2-3 Mal angesehen und ich habe dich zugegebenermaßen noch nie so angespannt gesehen. Also das Video war inhaltlich top aufbereitet, aber, und jetzt komme ich wieder zurück auf den Mensch Sebastian Koch, ich habe gespürt, dass der richtig schlecht geht. Und so, ich kenne dich als sehr selbstbewussten, als sehr, sehr groß aufgetretenen, aber da hat man da eigentlich gesehen, dass dann schon sehr viel Kraft liegen geblieben worden ist, bis zu dem Zeitpunkt, als das Video online ging, dass du, glaube ich, nichts anderes mehr gesehen hast, als diesen Fall zu kämpfen und dass auf dich sehr viel einprasselt ist. Und ich glaube, dass dir da nicht gut ging in der Situation, ja.
Ja, ich glaube, das merkt man ja gerade auch. Also ich quatsch da ewig viel bei dem Thema und also meine Freunde können es schon nicht mehr hören. Also mich rufen teilweise gute Freunde nochmal irgendwie so am Abend an und fragen, hey, wie war dein Tag? Alles gut bei dir? Meine Frau erzählt mir, ich im Schlaf würde ich schon irgendwie murmeln, Reuterberg, EVW, Wärme. Also das
nimmst
geht
du das mit heim zur Familie?
Ja, also das ist,
wie geht's?
Das ist daran? Schon knackig. Also also ich müsste da eigentlich auch aufpassen, dass ich die Sachen nicht mitnehme. Meine Frau ist schwanger, also ohnehin schon, ja, also unter Gemütsschwankungen leidend. Und wenn du dann natürlich heimkommst und irgendwie nur noch apathisch auf der Couch sitzt, nicht mehr ansprechbar bist, weil du teilweise, also die ersten 2 Wochen sowas oder insbesondere die ersten Tage, war ich von 8 Uhr bis 22 Uhr nur am Telefonieren. Nur am Telefonieren. Mein iPhone hat mir am Freitag ausgespuckt, als am Donnerstag das Werk abgestellt wurde, dass ich 12 Stunden nur telefoniert habe mit dem iPhone. Und wenn du dann heimkommst, dann bist du nicht mehr ansprechbar. Und also das hat tatsächlich auch irgendwie Auswirkungen auf die Familie. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man so eine Situation mental besser bewerkstelligt bekommt, weil es, ja, also ich habe schon immer mal wieder Drucksituationen und es läuft nicht immer alles glatt, aber es gibt halt so Sachen, da liegt es in deiner Macht. Da hast du Kompetenz drin, da kennst du dich aus, da hast du Entscheidungsbefugnisse.
Und hast vielleicht und dann, auch schon einen Plan und genau, da lauf mal hin.
Und dann kannst du irgendwie eine Lösung herbeiführen. Aber die Situation ist halt so krass. Also einerseits, ich verstehe ja auch einen Investor oder einen Wärmenetzbetreiber, dass er versucht, die Dinge, die er für angemessen hält, abzurechnen und dann möglicherweise auch juristische Schritte einzuleiten. Also auch da habe ich für Verständnis. Ich habe aber halt kein Verständnis dafür, dass die Leute teilweise bombardiert wurden mit 20-seitigen E-Mails, in denen also wildeste Geschichten aufgemacht wurden. Und häufig ging es dabei halt auch schon um die Gemeinde und mich. Das macht dich schon mal auf so einer Grundbasis sehr mürbe. Und jetzt halt ab dem Moment, wo du weißt, die Wärme ist weg und du kannst keine Lösung herbeiführen, willst es aber, das zieht dich echt runter. Mhm. Und ich weiß, dass ich gerade nahezu meine gesamte Arbeitswoche auf dieses Thema ausrichten muss, weil halt auch die öffentliche Wahrnehmung da ist. Und was einen halt wirklich brutal frustriert ist, dass man ja am Ende ja trotzdem keine Lösung bereithält. Also es kann auch so eine richtige Sisyphus-Arbeit einfach sein. Du erklärst immer und immer und immer wieder, trotzdem ganz häufig die Medien bringen einen Satz oder zwei Sätze, da kannst du noch so viel erklären, du kannst den Leuten auch noch so häufig erklären, dass ich ans Haushaltsrecht, ans EU-Beihilferecht gebunden bin und deshalb jetzt nicht einfach mit Millionen bei sowas einsteigen kann. Und trotzdem ist da halt nicht immer Verständnis da. Ich glaube aber auch, dass es viele schon wahrnehmen, wie ich mich da reinsteige. Also gerade jetzt auch bei dieser Veranstaltung vom Insolvenzverwalter, da hatte ich auch nicht nur meine Höhepunkte. Ja, also man merkt mir wirklich an, dass ich sehr angespannt bin und auch fertig ausschaue. Als ich gestern bei Quer lief, haben mir mindestens 10 Leute geschrieben, ich soll mal wieder schlafen und duschen. Also, insofern, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Leute durchaus erkennen, dass man sich da also sehr reinsteigert und dass das an sich auch schon ein Wert ist, dass man in Wenzenbach einen Bürgermeister hat, der sich nicht am Arsch lecken lässt, um es mal so salopp zu sagen. Und vielleicht noch ein Punkt, was mir wirklich auch sehr den Rücken gestärkt hat und was mich immer noch nachhaltig beeindruckt, die Fraktionssprecher sind auf mich proaktiv zugegangen und haben gesagt, wie können wir dir helfen?
Wow.
Du machst einen komischen Eindruck im Gemeinderat. Das wirkt schon wirklich nicht mehr frisch, was du da gerade an Performance ablieferst. Wir wollen dich ein bisschen aus der Schussbahn nehmen. Und also mich hat das wirklich brutal überrascht. Stark, ja. Freie Wähler, CSU, SPD und Grüne haben gemeinsam eine Stellungnahme abgegeben und sich hinter mich gestellt oder vor mich gestellt, mit den Rücken gestärkt und erklärt, dass den Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist und haben mich also gegenüber wirklich Anwürfen verteidigt. Und also das ist so ein Moment, wenn man jetzt auch sonst immer über einen Kreistag spricht, wo man ja so dieses Gemeinschaftsgefühl, alle ziehen an einem Strang, nicht immer erlebt. Ich habe es jetzt im vorliegenden Fall wirklich erlebt und also seitdem schnaufe ich auch wieder ein bisschen besser durch.
Ich finde es tatsächlich stark, dass ihr da in Wenzenbach vor allem dann auf politischer Ebene zusammenhält, weil es wäre ein leichtes, einen Bürgermeister, der gerade am Boden liegt, offensichtlich, weil er sich halt so in ein Thema reinarbeitet, da jetzt irgendwie noch eins draufzusetzen und da den großen Retter oder den Oppositionellen zu spielen. Und da finde ich stark, dass in einer Kommune zusammenhaltet. Ja, wir waren bei dem Thema, du hast das vorher gesagt gehabt, in den Flitterwochen hast du schon einen Fall mitgenommen. Wie reagiert da deine Frau dann drauf? Also ich kenne das bei mir dann auch, da kann ich dann auch noch ein, zwei Sätze damit bestätigen, aber kommen da dann mal scharfe Worte, was heißt jetzt, wenn nicht bald da eine Lösung herbeikommt, dann?
Naja, also meine Frau hat mich schon als Politik-Nerd kennengelernt, aber so, dass ich halt die Dinge mit nach Hause nehme. In solchen Ausnahmefällen, da hat sie auch Verständnis für. Es war halt jetzt nur wirklich über Wochen schon großes Thema. Und heikel wird es immer dann, wo auch meine Frau dann zur Löwenmama wird, wenn es halt auch irgendwie die Stimmung sich so auf die gesamte Familie niederschlägt. Und also meine Frau hatte ihren Geburtstag und da bin ich in der Früh dann noch in die Stadt gefahren, um mich mit dem Gesellschafter, dem Geschäftsführer der EVW zu treffen. Das hat sie alles noch ganz sportlich genommen, dass es halt dann kein Frühstücksbrunch gibt oder so, sondern dass man dann irgendwie auch da den ganzen Tag nicht da ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel schon meine Tochter, also die dreijährige Tochter, irgendwie so Wortfetzen hinplappert von EVW über den Namen des Gesellschafters, das ist echt schwierig. Und also da mache ich mir dann selber auch Vorwürfe. Aber ja, im Großen und Ganzen nimmt sie es eigentlich schon sportlich. Ich habe das, glaube ich, schon ja auch gesagt, als wir uns mal unterhalten haben über diese Landtagskandidatur, wo mir dann auf einmal Wenzenbacher erklärt haben, ey, wie können Sie das Ihrer Familie antun, dass Sie jetzt da noch mehr Karriere machen wollen. Also ich glaube, dass man als Bürgermeister echt mehr Dinge mit nach Hause nimmt und halt auch immer ansprechbar ist. Das ist eher was, was meine Frau nervt. Ja. Sie hat sehr wenig Zeit mit mir, weil ich halt dann viel unterwegs bin als Bürgermeister, auch am Wochenende oder so und am Abend halt dann auch häufiger Termine habe. Und wenn man dann mal Family Time hat,
dann ist man auch nicht alleine.
Es kommen dann auf einmal Leute auf dich zugesteuert und sagen, ich habe hier noch ein Anliegen, die Straßenlaterne funktioniert nicht, oder wollen dir dann noch irgendwie großartig erklären, was sie von diesen oder jenen Bebauungsplan halten, dann wird's heikel, da ist meine Frau dann schon sehr angesäuert. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Ja, also ich muss auch zugeben, dass gerade so, wenn so Extremsituationen entstehen, dass dann die Stimmung in der Familie schon kriselt. Also du hast jetzt eine Situation angesprochen, das ist so der Klassiker, man ist am Wertstoffhof mit den Kindern oder man ist beim Einkaufen oder die Familie ist dabei, und ich verstehe die Menschen einerseits, dass sie dich ansprechen und irgendwie sagen so, hey, wenn ich den Bürgermeister schon mal sehe im Supermarkt, dann kann ich ihm doch gleich noch eine Botschaft mitgeben. Aber manchmal fehlt vielleicht, wenn dann das dritte Mal das Kind sieht und sagt, Papa, ich möchte jetzt hier die Schokolade kaufen, darf ich die einpacken, dass man dann vielleicht sich zurückzieht und sagt, ja, okay, alles gut, das haben nicht alle das Fingerspitzengefühl. Da bin ich noch entspannt, aber ich kann, du hast es vorher angesprochen gehabt, diese Extremsituation sehr gut nachvollziehen, wenn man Themen mit nach Hause nimmt. Und das war bei mir, vor 2 Jahren hatte ich auch ein Problem, das mich zugegebenermaßen an den Rand der mentalen Stärke gebracht hat. Also wir hatten da die Situation, dass ein Bebauungsplan für ein Wohnobjekt vor Gericht beklagt wurde, erfolgreich beklagt wurde. Zu den Hintergründen, glaube ich, muss man gar nicht so eingehen, sondern diese Situation, vor der man da steht. Also dieses Objekt war dann gerade in Bau, sprich die Wohnungen sind halb fertig, noch nicht ganz, und dann steht natürlich im Rahmen, was passiert denn jetzt? Also können die Leute, die ja bereits Wohnungen gekauft haben, dann jemals einziehen? Wird das mit dem Bau weitergehen? Und dann bist du in dem Moment erstmal ohnmächtig. Du stehst dann da und weißt so gar nicht, wie es da gerade irgendwie geht. Und deswegen kann ich das so stark mitfühlen, wie es dann ist. So, also erstmal geht es einmal, die fachliche Situation einzusortieren. Du führst dann ganz viele Telefonate mit Anwälten, mit Planern, mit Landratsamt, mit allen möglichen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise dir vielleicht da Tipps geben könnten, wie das Ganze weitergeht. Aber was bei mir dann tatsächlich das schlimmste Erlebnis war, also Themen mit nach Hause nehmen, mal so grummeln, den Kopf nicht freikriegen, das ist schon mal eine Situation, die ich als sehr belastend finde tatsächlich, weil du kommst heim, wirst eigentlich irgendwie gern irgendwie abschalten, wirst einfach nur Abendessen, und du hast das Thema aber immer dabei, das dich da beschäftigt, egal welches jetzt ein ganz schlimmes oder halt dieses. Und mein Schlüsselerlebnis war in dieser Zeit, und das war dann der Moment, wo ich wirklich auch menschlich nicht mehr weiter wusste, das war, ich bin daheim gekommen und habe die Kinder halt allein zu versorgen gehabt. Und dann kommt mein kleiner, damals Dreijähriger, her und sagt mir einfach nur, Papa, Buch lesen. Und kommt mit seinem schönen Buch auf mich zu. Und da hatte ich ja gerade so einen kompletten Mental Breakdown, und ich habe dann einfach nur gesagt, Eli, ich kann nicht. Und bin dann einfach in mich so richtig zusammengeklappt und hatte dann auch ein bisschen Tränen in die Augen. Und wenn du dann dein Kind in die Augen schaust und diesen Blick siehst, so quasi, okay, der starke Papa, der sonst irgendwie alles im Griff hat, der liegt jetzt gerade wie so ein Scherbenhaufen vor dir. Die Große ist dann auch gegangen, hat die Situation gesehen und ist dann ins Bett einfach und war mit dem Leben am Ende. Und der Kleine ist dann ins Bett gegangen freiwillig, obwohl die immer begleitet sind, und ich saß so in der Mitte in unserem in unserer Galerie, wo eigentlich immer das abendliche Buch vorlesen ist, und stand auch vor dem Scherbenhaufen. Und dann ist der Moment, wo du irgendwie denkst, so, boah, es geht jetzt irgendwie so gar nicht mehr weiter. Im Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass man die Situation irgendwie dann so vom Kopf her in den Griff gekriegt hat. Und da komme ich jetzt auch wieder zu dem Punkt, was bei dir war, dass dann die Fraktionen in dem Moment zusammenstehen und dir sagen, okay, wir sind jetzt da für dich. Und man könnte sich da auch leicht machen, könnte irgendwie dann, wer hat wann welchen Fehler gemacht und wie konnte die Situation denn entstehen? Und da müssen wir jetzt aufarbeiten. Aber in dem Moment sind die erstmal der Partner und man versucht dann gemeinsam die Situation zu lösen und erstmal den Mensch auch wieder aufzurichten. Und das waren ganz starke Erlebnisse, die ich damals mitgenommen hat. Also wo man wirklich dann auch merkt, so, boah, das treibt einen wirklich an Grenzen dann, ja.
Ja, es ist ja jetzt ein Bürgermeister zurückgetreten, Marc Schwaben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil der so angefeindet wurde bezüglich einer Asylunterkunft. Und also ich glaube, bei uns beiden ist so ein bisschen natürlich auch das Problem, wir sind ja eigentlich keine Kinder von Traurigkeit. Und wir gehen ja auch in die Öffentlichkeit und manchmal schlägt
haben
die
eine große
Öffentlichkeit
Klappe.
Halt zurück. Ja. Also ich kann mich schon auch noch erinnern, es gab ja da so einen Artikel, ich glaube, den hat der Dr. Ecke geschrieben, über ja das Kippen deines Bebauungsplans, und da hat ja dann irgendein Anwohner oder so sich doch recht hämisch geäußert über deine Kompetenz oder über deine Prioritätensetzung als Bürgermeister. Und das ist natürlich so, da gibt's immer die zwei Seiten der Medaille. Wenn man in die Öffentlichkeit entsprechend reingeht, dann ist man halt auch interessanter. Also die Bebauungspläne, die kippen ja häufiger mal. Also wenn man sich das so anschaut,
Ist das fast schon Alltagsgeschäft.
Regensburg gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Bebauungspläne, die gekippt sind. Aber der Fall in Beratshausen und auch ein Fall in Wenzenbach, auch den Reuterberg betreffend, das waren so die beiden Geschichten, wo dann riesengroß drüber berichtet wurde. Bei mir sogar im Merkur, Münchner Merkur und so weiter. Ja, das ist bitter, aber das hat man sich so ein bisschen selber zuzuschreiben. Und wenn man natürlich auch dann mitbekommt, wie teilweise in Social Media diskutiert wird, das belastet mich durchaus auch. Andererseits, darf ich mich halt auch nicht wundern, weil ich gehe auch immer wieder in Debatten rein in Social Media. Natürlich muss das gesittet ablaufen, aber ich glaube jetzt einfach mal, dass so manche Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen halt auch nicht unter der besonderen Situation leiden, dass sie am Abend dann beispielsweise noch irgendwie Kritik abbekommen. Ja. Weil wenn du den PC runterfährst als 60-jähriger Bürgermeister, der kein Facebook hat, dann ist das was anderes als in unserem Fall. Also ich werde halt jetzt über verschiedene Kanäle die ganze Zeit angeschrieben. Ich bekomme am Tag zum Reuterberg etwa 20, 30 WhatsApp-Nachrichten. Und dann schreiben mir Leute über Instagram, die haben keine Ahnung, die schreiben mir aus dem ganzen Bundesgebiet und erklären mir, was ich für ein Doofi bin. Oder aber haben irgendwelche super schlauen Tipps, und in Facebook laufen halt dann die Diskussionen in irgendwelchen Kommentarspalten. Und das ist jetzt nicht nur sowas Krasses wie dieser Ausfall des Wärmenetzes, sondern ich bin manchmal auch schier erstaunt, wie die Leute aufdrehen wegen totalen Lappalien. Und das ist tatsächlich auch etwas, da muss man auch lernen, mit umzugehen.
Weil ich da tatsächlich eines gemerkt habe, Ben, und das machst du ähnlich, wenn man in so eine Kommentarspalte frühzeitig reinspringt und einfach mal seine Position darlegt, warum irgendwas dumm gelaufen ist oder warum was bewusst so entschieden worden ist, wie zum Beispiel bei uns, wir haben das schon mal diskutiert, die Straßenlaterne werden nachts ausgeschaltet, dann glaube ich, kann man sowas frühzeitig auch trotzdem erklären und die Leute dann auch für Verständnis werben. Und deswegen glaube ich schon, dass der Weg rein in die Kommentarspalten, wie es das du auch machst, schon der richtige ist, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sowas zwei, drei Tage freien Lauf lässt und dann natürlich die Leute in Spekulationen sich verfangen, oder ob man einfach gleich nach einem dritten Kommentar reingeht und sagt, ich würde mal kurz meinen Standpunkt darlegen, ihr könnt mich trotzdem steinigen und sonst was, alles gut, aber vielleicht einfach mal die Sichtweise von uns. Und ich glaube, dass wir damit schon auch gut fahren, wir beide, mit dem, und das unterscheidet uns schon von den Kollegen, die halt einfach bewusst das Social-Media-Spiel rauslassen, weil wir halt, glaube ich, manche Diskussionen vorher abräumen. Aber ich gebe dir recht, der Preis ist relativ hoch. Man erwartet letztendlich dann auch Antworten. Also wenn der Bürger es gewohnt ist, dass nach spätestens den dritten Kommentar der Bürgermeister seinen Kommentar dazu abgibt und man hat aus welchem Grund auch immer gerade einen Tag nicht geantwortet, weil man vielleicht, jetzt sind wir wieder in Flitterwochen oder ähnliches, ist und der Frau versprochen hat, das Handy wegzulegen, dann kommt da ganz wenig Verständnis dafür. Dann kommt auf einmal, ja, jetzt schweigt er, jetzt duckt er sich weg und sonst was. Das ist dann das andere Extrem, wo man dann sagt, ja, Entschuldigung, ich habe es halt nicht gelesen. Also es tut mir jetzt echt leid, aber da kommt man dann die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, ja, da.
Was war denn die lustigste oder nervigste Thematik, die dir zugetragen wurde in einer Kommentarspalte?
In der Kommentarspalte? Was heißt nervig, aber der Klassiker sind schon immer so Kleinigkeiten, also wo man eigentlich meint, okay, da kannst du mal eine Mail schicken oder vielleicht ist es sogar manchmal lösbar, das Problem selber zu machen. Da geht es meistens irgendwie um, ja, da ist alles vermüllt und die Gemeinde reagiert jetzt nicht, da ist Müll. Und es gibt auch ganz viele Bürger, die halt auf so eine Situation, da ist Müll, reagieren mit, ja, ich nehme halt mal kurz die drei rumliegenden Becher in die Hand und schmeiße in den nächsten Mülleimer. Und da, wenn man dann nicht sofort reagiert und am Tag später, es ist immer noch nicht, der Müll ist immer noch da, es reagiert niemand, das sind dann schon so Themen, wo du denkst, so, und man muss sich ja dann auch zurücknehmen, man kann ja dann nicht sagen, ja, dann räum's weg. Also das ist ja dann jetzt auch, da muss man dann, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber vielleicht die ein oder andere Diplomatie walten lassen und sagen, oh nee, manchmal bin ich sogar so weit gewesen, dass ich dann selber rausfahre. Also ich habe das dann auch schon bei so Kleinigkeiten des Öfteren gemacht, wo ich dann drunter schreibe, ich habe es weggeräumt.
Aber ich liebe das auch, also wenn dann die Leute irgendwie spazieren gehen und dann sieht man einen vollen Mülleimer oder ein totes Tier und dann wird das einfach fotografiert und man lädt es dann in irgendeine Gruppe hoch, die Wenzen.
Der Klassiker.
2.0 oder was auch immer, oder lädt es auch einfach bei sich hoch und es wird noch nicht mal irgendwie so ein klarer Arbeitsauftrag formuliert, sondern man verlinkt dich einfach nur.
Koch, da liegt und, Dreck.
Ja, genau. Und also wie, das, die Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht, wie du antwortest mal nicht binnen 24 Stunden, dann eskaliert diese Gruppe. Also wir haben da schon immer mal wieder richtig derbe Diskussionen. Bei mir wünschen sich einige Hundebesitzer eine Hundespielwiese. Ich weiß nicht, ob ihr sowas im Berat.
Ja, ist bei uns tatsächlich aktuell auch Thema, ja.
Oh. Ja.
Kriegen wir vielleicht einen Gruppenrabatt, wenn wir gleich zwei Hundespielwiesen bauen.
Ja, ich suche gerade noch die geeignete Fläche, weil wir haben hier in Wenzenbach Störche, also kannst du es zentral nicht wirklich platzieren. Sonst sind die Storchliebhaber erbost und möglicherweise auch die Naturschutzbehörde. Und so ein bisschen außerhalb brauchst du es eigentlich auch nicht machen, weil also
das soll auch ein Treffpunkt sein.
Wenn Hunden erstmal 2 Kilometer an den Waldrand fahren müssen, ist nicht so geil. Aber was da für Diskussionen dann laufen und dann wird da erstmal in den offizielleren Gruppen diskutiert, die Wenzenbacher beispielsweise. Und wenn sich dann dort die Debatte totgelaufen hat, dann geht's halt weiter. Dann gibt's irgendwelche Hundefreunde in Wenzenbach-Gruppen, da bist du auch gar nicht mehr drin. Und dann laufen da also wilde Spekulationen, ob ich jetzt Hunde mag oder nicht. Und ja, also solche Debatten, die nerven einen, das gebe ich offen zu. Aber die haben auch so ein bisschen Unterhaltungswert. Also das geht nicht an die Substanz, aber es gibt eben auch Themen, die wirklich dann schon ein bisschen mehr Bauchkrummeln bescheren. Und vielleicht noch ein letztes Thema. Ich weiß, du hattest ja auch einen richtig bescheidenen Einstieg ins Amt. Den hatte ich auch. Ich bin Bürgermeister geworden und war sofort mit so einem PKPV-Bericht konfrontiert, musste dann gegen den Geschäftsführer vorgehen und gegen meinen Amtsvorgänger, was also wirklich ein richtiger Scheißeinstieg war ins Amt. Aber auch bei dir gab es ja erhebliche Probleme gleich zu Beginn, nämlich ein Finanzloch.
Ja, das war tatsächlich eine sehr spannende Situation. Ich kann mich daran nur erinnern, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du trittst da mit ganz vielen Visionen und jetzt geht's so richtig rund und trittst an. Und dann war es so, dass relativ bald, es war glaube ich leider die zweite Woche, da ist eine Kollegin reinkommen und hat gesagt, ja Matthias, wir haben zu wenig Kindergartenplätze, müssen jetzt zwei Gruppen bauen. Und ich dann so, ja gut, ist ja wahrscheinlich absehbar, die Kinder sind ja jetzt auf der Welt und in 3 Jahren. Und dann hat es geheißen, nee, innerhalb von einem Jahr. Gut, das sind die klassischen Probleme, die hat jeder Bürgermeister. Die kann man dann irgendwie lösen, die muss man halt dann einfach dann mit Plane beginnen, auch wenn ein Jahr natürlich sportlich ist, aber die kriegt man in den Griff dann. Das muss man.
Jedenfalls macht man Waldkindergarten.
Genau, macht man Waldkindergarten. Den hat man zu dem Zeitpunkt schon, den muss man aber dann nochmal umziehen. Und das ist eine lange Geschichte. Machen wir mal eine Sonderfolge draus. Bürgermeister in Extremsituationen war das auch. Und dann hatten wir ein Problem, dass quasi das Feuerwehrhaus war schon mehr oder weniger bestellt, in Anführungsstriche. Wir hatten dann noch ein Problem mit einer langen Vorgeschichte, was Gebührenkalkulationen des Kanals angeht. Und auf einmal stehst du davor und sagst, da hast 1,5 Millionen ein Problem und da hast nochmal 1,5 Millionen ein Problem. Also sprich, in Summe tat sich auf einmal so ein großes Loch von 3 Millionen Euro auf, dieses Geld dann irgendwie umzusetzen. Und wir sind ja ohnehin schon die stärkst verschuldetste Kommune im Landkreis Regensburg gewesen. Und dann bist du in dem Moment eigentlich nur noch im Krisenmodus. Also du denkst dir dann so, okay, jetzt wird erstmal überall sich fokussiert auf Pflichtaufgaben. Dein Wahlprogramm kannst du jetzt erstmal sonst wohin stecken. Und du bist dann einfach von ersten Tag an auf Konsolidierungskurs. Und das war tatsächlich eine sehr spannende Erfahrung, die ich hatte. Aber, und das ist jetzt der Unterschied zwischen dem Thema, wo wir vorher, und da schließt sich der Kreis, wieder angesprochen haben, da habe ich es in meiner eigenen Entscheidungsbefugnis. Also sprich, ich habe ein Problem und das gilt es jetzt zu lösen. Und dieses Problem lösen wir jetzt seit 4 Jahren und versuchen, die Schulden halbwegs in den Griff zu bekommen, versuchen alles einzutakten, die Pflichtaufgaben halbwegs zu lösen. Und das ist dann aber eigentlich eher das, wo man sagt, ja, Bürgermeister in Krisensituationen, aber, und dafür sind wir ja gewählt und so schätze ich auch dich ein, wir finden dann immer einen Weg, dieses Problem zu lösen. Und du hast jetzt da dein Problem, letztes Mal haben wir über die Schule gesprochen, das wirst du auch lösen und das ist lösbar, aber es gibt halt auch Themen, die man nicht lösen kann. Und dann sind wir in einer Krisensituation und dann wird aber trotzdem was erwartet, wie jetzt bei dir, bei deinem Wärmenetz dann, ja. Vielleicht hat die heutige Folge ein bisschen dazu beigetragen, dass man ein Stück weit was einsortieren kann, wann Bürgermeister die richtigen Ansprechpartner sind für Problemlösungen und wann man vielleicht eher den Bürgermeister versucht zu kontaktieren. Also ich werbe dafür, dass man uns immer kontaktiert. Ich glaube, das ist auch bei dir so und wir suchen auch immer nach Lösungen, aber manche Themen würden wahrscheinlich dann eher in die Richtung Wunderheiler gehen und uns sind halt auch manche Schranken gegeben, sei es durch Gesetze, sei es durch privatwirtschaftliche Verträge, die halt einfach auch wir nicht beeinflussen können.
Die Sache ist ja auch die, man möchte ja möglichst viel Beinfreiheit. Also nochmal, volles Verständnis dafür, dass sich die Leute erstmal beim Bürgermeister melden, der ist greifbar. Das ist halt nun mal derjenige Politiker, den man kennt, den man auch mal leibhaftig treffen kann. Und deshalb wendet man sich halt auch an uns. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an unserem Job. Weil du kannst ja auch wirklich ganz häufig helfen. Aber Wunder können wir nicht heilen. Und ja, also vorliegend im Fall des Reuter Bergs, wenn du dann wirklich in der Kälte hockst, nicht weißt, wie es weitergeht, nicht nur mit der Wärme, sondern auch wirtschaftlich, dann greifst du nach jedem Strohhalm. Ja. Und ich verstehe das. Ich verstehe das absolut. Aber ja, so ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass wir nicht zaubern können, das würde ich mir manchmal wünschen. Und es ist halt schon auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft, dass man möglichst viel Beinfreiheit haben möchte. Politik soll sich im Idealfall aus allem raushalten. Und wenn Probleme auftreten, dann ist die Politik gefragt und dann soll die Politik ganz schnell durchgreifen. Und das wird halt so nicht funktionieren. Das betrifft jetzt nicht nur Kommunalpolitik, sondern ja durchaus auch die große Politik.
Ja. Mit diesen Worten, glaube ich, können wir die heutige Folge tatsächlich beschließen. Wir haben heute sehr viel Einblick gegeben. Ich freue mich, dass du auch uns mal mitgeteilt hast, wie das Thema bei dir mit dem Nahwärmenetz tatsächlich sich gestaltet. Man kursiert da viel und man schnappt immer was auf. Und so haben wir heute einen umfassenden Blick zu dem Sachverhalt, aber auch zu deinem Seelenleben speziell in dem Fall gehabt. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Wir haben heute, glaube ich, noch keine Themen angeteasert. Aber wir werden uns auf jeden Fall zeitnah wieder melden bei euch und dann freuen wir uns auf die nächste Folge von Lerche und Bär. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Das war Lerche und Bär, zwei Bürgermeister und jede Menge Geschichten. Abonnieren Sie noch heute den Podcast und verpassen Sie keine Folge.